Ich möchte auch ganz herzlich grüßen und willkommen heißen hier in Bern bei euch. Ist einfach immer wieder schön bei euch, nett bei euch, liebe Leute, bekannte Leute, die meisten zumindest. Aber ich sehe ja nicht weiter, gell? Ich sehe ja nur das, was vor Augen ist. Und das kann zwischendurch eben doch auch täuschen. Jedenfalls herzlich willkommen. Ich bin gerne hierher gekommen heute Morgen, habe eine herrliche Zugfahrt gehabt. Und was mich auch freut, dass es bei euch im Bernbiet so neblig ist wie bei uns. Also wenn wir jeweils dann anschließend ins Wallis fahren, ist unglaublich, dann fährt man durch den Lötschberg und dort ist einfach immer schön. Das ist also schon ein wenig schwierig, aber es ist ein bisschen wie Ferien, wenn man da hingeht, oder? Ja, ihr Lieben, lasst uns noch ein Gebet sprechen, bevor wir einsteigen in dieses Thema, das ich genannt habe, kein Grund zur Entmutigung. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese Morgenstunde in Bern mit den vielen lieben, treuen Geschwistern. Ich danke dir für jedes Einzelne und du weißt, wie sehr Entmutigung in unserem Leben auf verschiedensten Gebieten immer wieder die Herrschaft über uns nehmen will. Hilf, Herr, dass wir heute den Glaubensblick ganz neu auf dich richten, auf denjenigen, der alles kann, auf denjenigen, der alles weiß und auf denjenigen, der alles wohl macht. Lass es jetzt auch uns gelingen, gib Ohren, die recht hören, Augen, die sehen, Herzen, die verstehen und gib auch mir die Gnade, dein wunderbares Wort in rechter Weise weiterzugeben. Ich danke dir dafür. Amen. Das Leben kann so schön sein. Zum Beispiel durch herrliche Gemeinschaft miteinander, großartiges Wohlergehen, persönlich oder individuell auf die eine oder andere Art und Weise, oder auch überwältigende Naturerlebnisse, wo wir in der Schweiz überaus reichlich damit gesegnet sind. Ich meine, wenn man als Zürcher da in die Berner Oberland fährt und da die schönen Seen sieht, die Thuner und der Brienzer See, das ist einfach unglaublich schön. Einfach unglaublich schön. Und seht ihr, Gott schenkt uns das alles. Gott schenkt uns das alles und noch viel mehr. Aus dem Jakobusbrief wissen wir, Kapitel 1, 17, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von ihm kommt. Von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt. Herrlich. Alles kommt von ihm. Und im Timotheusbrief steht dann auch wiederum geschrieben, dass Gott uns alles reichlich darreicht, zum es genießen. Aber natürlich in der Abhängigkeit von ihm. Aber das Leben kann auch anders. Zum Beispiel durch belastende Beziehungsprobleme, niederschmetternde Arbeitsplatzverluste, bedrückende Krankheitsnöte oder vielleicht den schmerzlichen Verlust unserer Liebsten. Auch das kann uns als Christen widerfahren. Und es ist interessant, für das Gute sagen wir immer so gerne und schnell: Halleluja, preis den Herrn! Und wenn dann die Zeiten anders sind, dann verstummt das Lob bei manchen. Dabei sagt die Bibel ausdrücklich: Saget Gott Dank alle Zeit für alles. Ich kann mich noch erinnern, der Vimalgo, der hat ja immer wieder so schöne Erlebnisse gehabt. Und wer ihn noch persönlich gekannt hat, den Gründer unseres Missionswerkes, der hatte ja schon eine sehr, sehr frische Art, oder? Da war er bei einem lieben Ehepaar. eingeladen zum Mittagessen und die hatten da, oh, jetzt kommt der Vimalgo und so weiter, und die wollten sich von ihrer schönsten Seite zeigen, haben da aufgetischt und das war richtig herrlich. Und überall und bei jeder Gelegenheit Halleluja und Halleluja und Halleluja. Und dann ist doch das Unvermeidliche passiert, dann ist nämlich die Suppe ausgeleert. Und sie waren alle bestürzt. Und der Vimalgo hat gesagt, Halleluja! Ja, liebe Freunde, es gehört beides dazu. Es gehört beides dazu. Und es ist immer derselbe Herr. Und manche verhalten sich in Nöten so wie Atheisten. Wie wenn der Herr nicht da ist. Wie wenn es keinen Gott gibt. Wie wenn er sich nicht um mich kümmert. So verhalten sich auch manche Christen eigentlich in ihrer abgrundtiefen Enttäuschung, in ihrer abgrundtiefen Verzweiflung. Wie wenn es keinen Gott gäbe, liebe Freunde. Aber es gibt einen lebendigen Gott. Und seht ihr, ich habe das gerade heute Morgen gelesen im Hebräerbrief, herrlich in der Zugfahrt hierher, dass wir eben einen hohen Priester haben, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Er weiß, was wir für ein Gebilde sind. Er weiß, was wir benötigen, und seht ihr, er weiß es am besten und vor allem er weiß alles. Wir Menschen, wir wissen vielleicht dieses oder jenes oder ein bisschen oder so, aber er weiß alles. Er weiß alles und er macht's wohl, aber im Moment, menschlich gesehen, kann eben das eine oder andere schwierig aussehen. Und Jesus weiß das. Er sagt im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33, in der Welt, da habt ihr nur Freude. Nein, in der Welt, da habt ihr Bedrängnis oder Angst. Jesus weiß darum, das ist doch einfach großartig. Nun ist es aber so, anhaltende Schmerzen, Druck, Enttäuschung, Krankheit, Einsamkeit können müde machen, können mürbe machen und schließlich eben zu Entmutigung führen. Unter der Zulassung Gottes ist Entmutigung eine der stärksten Waffen des Feindes. Wenn ein Mensch entmutigt ist, hat er keine Zuversicht. Wenn ein Mensch entmutigt ist, sind dann meistens die anderen egal. Wenn ein Mensch entmutigt ist, hat er eben keinen Mut mehr. Und das bezieht sich dann eben häufig auf sein ganzes Leben. Weil Paulus das aus eigener Erfahrung wusste, schrieb er diesen einzigartigen Textabschnitt, den unser lieber Bruder Johannes, wo sitzt er eigentlich? Ah, er sitzt oben, ja. Schaut er bei den Kindern, das ist auch wichtig. Ja, vielen Dank. Kannst du mir ausrichten, das hat er gut gemacht, alles zu lesen. Und es ist so wichtig, dass wir da auch den Kontext jeweils sehen. Dieser Text, 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18, ist ein Text für dich. Ein Text für diese Novemberzeit, wo eben so vieles so neblig, so verhalten, so ein wenig bisschen depressiv scheinen möchte und der ermutigen möchte. Ich habe deshalb diesen Text überschrieben, wie schon gesagt, keinen Grund zur Entmutigung. Keinen Grund zur Entmutigung. Paulus beginnt in Kapitel 4 in Vers 1 mit Blick auf seinen Dienst mit der Feststellung, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Darum. Wir lassen uns einfach nicht entmutigen. Von einem Amerikaner habe ich mal einen Text gelesen, der hat geschrieben, ich weigere mich, schlechten Gedanken Raum zu geben, diesem und jenem Negativen nachzuhangen. Ich weigere mich zu glauben, dass er nicht alles kann, dass er nicht alles weiß, dass er nicht alles zum Besten führt. Ich weigere mich einfach, diesen Weg zu gehen der Entmutigung. Paulus sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, ich sehe nicht in euer Leben, wie gesagt, aber ich möchte es dir von ganzem Herzen zurufen. Lass du dich nicht entmutigen. Und zwar egal, in welcher Situation bist. Wir werden drauf kommen. Gott ist es nicht egal, was du gerade durchmachst. Aber ich will sagen, unabhängig von dem, was du durchmachst, sollst du dich nicht entmutigen lassen. Und letztendlich ist es immer ein Entscheid vom Herzen. Will ich mich runterziehen lassen? Oder will ich einfach in allem, was auch unverständlich, was auch schwer zu ertragen ist, einfach festhalten? Einfach festhalten, Herr. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Und ist mir der Weg auch hier verhüllt? Dennoch halten wir fest. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Ab Vers 7 beschreibt Paulus dann seine todesähnlichen Leiden, die ihm aber zu einem effektiveren Dienst für die Korinther verhalfen. Paulus zeigt dann später in den Versen 13 bis 15, vielen Dank, gell, jetzt ist er da, der Johannes, dass du da den Kontext gelesen hast, sehr wertvoll, dass dadurch letztendlich geistliches Wachstum und die Ehre Gottes gefördert wurde. Schon speziell, oder? Gerade dadurch wird Gott geehrt und Gott gepriesen, seine Ehre gefördert. Und dann kommt Paulus im Vers 16, das ist ja unser eigentlicher Text, noch einmal zu dieser Aussage, die er schon im Vers 1 getan hat, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Durch diese Doppelerwähnung in Vers 1 und Vers 16 gibt er ein starkes Zeugnis seines unerschütterlichen Glaubens ab. Und er zeigt uns hier mit drei Argumenten, warum wir heute als Christen überhaupt keinen Grund zur Entmutigung haben. Das führt uns zum ersten Punkt. Den habe ich überschrieben. Geistliche Kraft ist wichtiger als körperliche Kraft. Tja, der Körper muss doch parat sein und alles. Ja, das ist durchaus okay. Aber letztendlich, geistliche Kraft ist wichtiger als die körperliche. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lest bitte mit. 2. Korinther 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Also ein Gegensatz. Der äußere Mensch, der so gepflegt und gehatschelet und aufgepappelet ist, der wird einfach mal zugrunde gehen. Aber der Innere, der wird erneuert. Mit dem äußeren Menschen ist unser Körper gemeint. Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass die körperlichen Kräfte nach einiger Zeit, ja, nach einer gewissen Zeit, beim einen fängt das früher an, beim anderen erst später, abnehmen. Abnehmen. Mit dem Wort zugrunde gehen ist dieser unaufhaltsame Prozess des körperlichen Niedergangs, des körperlichen Zerfalls gemeint. Wörtlich heißt zugrunde gehen eigentlich aufgerieben oder zerbrechen. Das ist eben das zerbrechliche Alter, gell? Selbst der stärkste Körper wird einmal ans Ende kommen und zu Staub werden. Ich denke, einer der anschaulichsten und gleichzeitig berührendsten Schilderungen dieses Prozesses finden wir im Buch Prediger. Im Buch Prediger, Kapitel 12, Kapitel 1 bis 7. Da heißt es, und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Mit anderen Worten, nutz deine Zeit gut aus, wenn du jung und frisch bist. Was hat man da alles für Ideen und so weiter? Da sollst du an diesen deinen Schöpfer gedenken und ihm deine Kraft zur Verfügung stellen und ihm dich weihen zu seinem Dienst und ein Segen sein für andere. Gedenk an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Also für manche Leute haben diese Verse eigentlich keinen Platz in der Bibel. Weil im Glauben, mit dem Herrn Jesus erleben wir doch nur Siege und gehen da von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, erleben Erweckung und Vollmacht des Geistes und ich weiß nicht was. Tja, die Bibel sagt was anderes. Gedenk an deinen Schöpfer, ehe die bösen Tage kommen. Das sind eben die Tage, die uns nicht so gefallen, oder? Wenn dann anfängt, die Hüfte und. Ja. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Und jetzt kommt eine einzigartige Beschreibung dieses ganzen Prozesses. Vers 3. Zu der Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern. Das sind die Arme und die Beine. Sie fangen an zu zittern. Und die Starken sind sich krümmen. Also mit den Hütern des Hauses, ja, da bewahrt man sein Haus, da baut man sein Haus, da flickt man sein Haus, da unterhält man sein Haus und die Starken sich krümmen, damit sind die Beine gemeint. Die Oberschenkel, das sind die größten und stärksten Muskeln im ganzen Körper, vielleicht noch zusammen mit der Schulterpartie. Und auf einmal geht man gebeugt. Dann heißt es weiter, und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie zu wenige geworden sind. Die Zähne fallen nach und nach aus. Ja, ist doch extrem, was die Bibel hier sagt, oder? Damals hat man noch nicht so dieses super dentale Industrie gehabt, wo einem das ganze Gewisse das strahlend hell macht und alles. Ja, die fielen einfach aus. Es geht weiter. Wenn trübe werden, die aus dem Fenster schauen, die Sehkraft nimmt ab. Wenn die Türen zur Straße hin geschlossen werden, vielleicht bezieht sich das auf den Mund, den man eben wegen mangelnder Zähne dann geschlossen hält. Und das Klappern der Mühle leiser wird. Das Essen kann nicht mehr gekaut werden. Es wird leiser. Vielleicht aber auch Hörprobleme, oder? Ich habe ja auch Hörgeräte. Man wird älter. Und das, wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher, schon am Morgen früh, am Feufi, sind die herrlichen Vögel unterwegs. Ja, und so wacht eben manch einer am Morgen viel zu früh auf. Man hat einen leichten Schlaf. Gibt ja dann noch einen Fachausdruck, senile Bettflucht. Ist nicht so schön, gell? Die Bibel, seht ihr, die Bibel, das finde ich so genial. Die Bibel redet über alle Belange, wo wichtig sind für unser Leben. Und sie spricht wirklich alles an, was wesentlich ist. Aber sie macht es eben mit Würde, mit Eleganz, mit göttlicher Liebe. Und das sehen wir hier in diesem Text. Und gedämpft werden die Töchter der Gesang. Hier wird es nochmal ausdrücklich gesagt. Also schwächer werdende Stimme und eben schwächer werdendes Gehör. Vers 5. Wenn man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Schrecknisse auf dem Wege sieht, der Spaziergang wird anstrengend. Man fürchtet sich hinzufallen, oder? Schrecknisse. Ja. Man hat Angst vor einem Knochenbruch, oder? Wenn der Mandelbaum blüht, die verbliebenen Haare werden langsam weiß, fallen vielleicht ganz aus. Und die Heuschrecke sich mühsam fortschleppt, wie eine Heuschrecke am Ende des Sommers, wird der Bewegungskreis immer kleiner und kleiner. Und die Kaper versagt. Vermutlich war damals die Kaper ein natürliches Aphrodisiakum, was darauf hinweist, dass der Geschlechtstrieb abnimmt. Und schließlich folgt dann noch die Beschreibung des Begräbnisses. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und die Trauernden gehen auf der Gasse umher. Ja, der äußere Mensch geht zugrunde. Wir sehen das ja, wie gesagt, auch schon an unserem eigenen Körper, oder? Wie sagt man es so sehen? Ich bin nicht mehr 20. Ich möchte aber auch nicht mehr 20 sein. Ja, ich denke, was ich dort... Ja. Seht ihr, und nebst dem natürlichen Alterungsprozess kann es dann eben auch sein, dass harte Arbeit, zum Beispiel ein Mann, der auf dem Bau gearbeitet hat, dessen Körper ist mit 60, ist einfach, das fordert seinen Tribut. Deshalb werden die auch früher pensioniert, also auch von der Genossenschaft und alles und so geregelt. Das ist nicht, weil sie faule Säcke sind, sondern weil sie so viel körperlich gearbeitet haben, dass der Körper nicht mehr mag, wirklich. Und auch Dienst und schwere andere Dinge, die fordern ihren Tribut. Und seht ihr, das sehen wir eben auch bei Paulus. Paulus hat das selber erfahren. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 23 bis 25. Da heißt es, sie sind Diener des Christus. Ich rede Unsinn, ich bin es noch viel mehr. Und guck mal, was er jetzt erlebt hat. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden. War weit mehr in Gefängnissen, öfter in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x 40 Schläge weniger einen empfangen. Warum schreibt er das so? Ja, die Juden, die Superfrommen, die haben geschlagen, aber Gesetz Mose sagt, man darf ihn nicht mehr als 40x schlagen. Und weil sie Angst hatten, sie hätten sich vielleicht verzählt, geben sie eben nur 39. Die wollen ja nicht das Gesetz brechen, oder? Aber gleichzeitig den Paulus richtig durchfitzen, oder? Das war schon ganz, ganz schwierig. 5x ist er ausgepeitscht worden. 3x bin ich mit Ruten geschlagen. 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Ja, gesteinigt worden, also... Das sind Steine auf diesen Mann, auf diesen Körper, auf den Kopf, auf die Brust, überall hingekommen, bis der Mann zusammenbrach und die Leute haben gedacht, er stirbt. Ihr habt das Gefühl, der hat ein bisschen Schürfwunden gehabt. Oder da, ja, ist ein bisschen eine vorbei. Der war schwer verletzt. Aber Gott hat ihn wieder aufgerichtet. 3x Schiffbruch, 1 Tag und 1 Nacht in der Tiefe zugebracht. Und ich meine, eines von all diesen wäre ja schon genug gewesen für uns und hätte uns jammern lassen und oh, und ich ärmster und oh, hoffentlich habt ihr ein bisschen Mitleid, ich bin so. Wir hören bei Paulus kein Wort der Verbitterung, kein Wort des Selbstmitleid, sondern dieses überragende Zeugnis hier in 2. Korinther 4. Wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, er hat das erlebt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Tägliche Erneuerung, ständiges Wachstum. Und seht ihr, vom menschlichen Standpunkt her ist es eigentlich höchst widersprüchlich, dass Leiden, die uns körperlich schwächen, uns häufig geistlich stärker machen. Aber genau das war bei Paulus der Fall und soll auch in deinem Leben sichtbar werden. Und genau das ist unter anderem der Sinn von schwerem Leid, von schweren Zeiten. Das ist eine fortschreitende Veränderung und Verwandlung in das Bild Christi, dass Christus in unserem Herzen, in unserem Glauben Gestalt gewinnt, dass Christus immer mehr einfach zu allem wird, was wir sind, was wir haben, wonach wir Ausschau halten. Mit jedem Tag kommen wir, wenn der Herr verzieht zu kommen. Ich meine, wir freuen uns ja auf den Tag der Entrückung und wir wissen nicht, wann es geschehen wird, aber wir möchten solche sein, die bereit sind und die Ausschau halten nach ihm. Aber wenn er verzieht zu kommen, dann kommen wir mit jedem Tag dem Grab einen Schritt näher. Nicht so schön, gell? Aber es ist die Tatsache. Aber damit kommen wir als Christen immer näher zur Begegnung mit dem Herrn. Ich meine, die schönste Variante wäre, wenn er kommt und wir ihm entrückt werden, entgegengerückt zur Begegnung in den Wolken, in der Luft. Aber es kann eben auch sein, dass wir zu Jesus gehen. Hartmut Jäger, der sagt das immer so einfach, so formidabel, so trefflich. Wir sterben dem Leben entgegen. Wir sterben dem Leben entgegen. Wir leben nicht dem Sterben entgegen. Wir sterben dem Leben entgegen. Bei der täglichen Erneuerung des inneren Menschen geht es nun nicht um Austausch von Verschleißteilen, sage ich jetzt mal. Seht ihr, das, was geistlich ist, das veraltert nie. Sondern es wird täglich mit neuer Kraft ausgerüstet. Und zwar vom Herrn. Wie heißt es aus Jesaja? Denn die da harren auf den Herrn, die kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren wie... Ja, ist das nicht herrlich? Aber das kommt nicht aus uns. Das kommt aus ihm. Ganz konkret natürlich, wie geschieht das? Dass der innere Mensch aufgebaut wird und ausgerüstet mit neuer Kraft. Natürlich durch den Herrn, aber wir haben auch eine Verantwortung. Ich meine, was muss ein durstiger Mensch machen? Trinken, oder? Was sagt Jesus? Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Ich meine, Wasser in Ost, alle, die schon mal mit uns in Israel waren oder sonst in Israel waren, die wissen, Wasser ist ein Riesenthema in dieser trockenen Gegend. Und er sagt, ich bin das lebendige Wasser. Wer von dieser Quelle trinkt, der wird nimmer mehr dürsten. In dem Sinn, vor dem Verdürsten bewahren. Aber wir haben natürlich täglichen Bedarf an Wasser. Ich meine, was sagen die Ärzte? Ja, 2 Liter muss es schon sein, jeden Tag, oder? Haben wir 2 Liter geistliches Wasser jeden Tag getrunken? So, immer wieder mal einen Schluck und dazwischen mal einen großen Schluck und dann am Nachmittag wieder und dann trinken von der lebendigen Quelle. Und was müssen wir machen, wenn wir Hunger haben? Ja, in McDonald's gehen, oder? Ja, irgendwas essen ist ja egal. Aber, liebe Freunde, was sagt denn Jesus? Ich bin das Brot des Lebens. Hier wird mein Durst gestillt, hier wird mein geistlicher Hunger gestillt. Und da gibt es Leute, die muten ihrem inneren Menschen zu. Ja, heute habe ich jetzt keine Zeit gehabt zum Bibellesen und keine Zeit, ja, ach, fürs Gebet. Und liebe Freunde, und da verwundert man sich, wenn man dann am Freitag so ein bisschen die Krise hat und dann eine Woche später irgendwie die Freude weg ist und. Ja, mach doch das mal so mit deinem Leib, mit deinem Körper. Iss doch einfach mal ein paar Tage nichts. Und dann geh zu deinen Geschwistern und tu mal richtig jammern. Ah, ich bin so ein Armer, es geht mir überhaupt nicht gut und ich fühle mich so elend und so schwach und so durstig. Und wenn man dich dann fragt, ja, wie sieht's denn aus? Hast du wieder mal was gegessen? Ja, schon 5 Tage nichts. Ja. Wisst ihr, wir haben so die Tendenz, alles so ein bisschen so geistlich zu sehen, so ein bisschen super fromm, so ein bisschen unnüchtern. Nein, du musst dich nicht wundern, wenn du von der geistlichen Quelle dieses lebendige Wasser des Lebens nicht trinkst, vom Herrn Jesus, wenn du dich vom Brot des Lebens, wo sein Wort ist, nicht nährst. Hier findest du Nahrung. Es hat dir jemand mal gesagt, also wenn ich am Morgen Bibel lese und so, dann lese ich ein Kapitel, vielleicht 2 und fortlaufend oder mal so und mal so. Aber ich muss sagen, es macht mir so ein bisschen Mühe. Am Nachmittag oder ein paar Tage später weiß ich jeweils nicht, was ich gelesen habe und so. Ja, wenn das Wort Gottes das Brot des Lebens ist, weißt denn du, was du vorgestern gegessen hast? Nicht wirklich, oder? Aber du weißt, es hat mir gut getan, also im Normalfall. Und es hat mir geschmeckt. Und seht ihr, das ist das Wort Gottes. Es schmeckt, das ist für deinen inneren Menschen. Es ist nicht nur für deinen Verstand, dass du nachher genau weißt, ja, so Vers 42 so, Vers 43, ja, ganz krass. Und Vers 44, da kommt er auf die Anwender. Ja, das ist alles schön. Aber, wie gesagt, nicht so fromm, sondern praktisch. Stärkung des Leibes, indem du, also als Geistlichen, indem du dich einfach nährst mit dem Wort Gottes, egal ob du am Nachmittag noch was weißt oder nicht, aber du hast richtig gut gegessen in der Früh, aber richtig, richtig gut. Ich sag's mal so, durch die Bibel redet Gott zu dir und durchs Gebet redest du zu ihm. Und dieser geheiligte Kreislauf, dieser geistliche Lebenskreislauf wirkt der Heilige Geist zur täglichen Erneuerung und zum täglichen neuen Nachschub an Kraft und Durchhaltevermögen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist dranbleiben. Es nimmt dir niemand das ab, selber in deinem Wort zu lesen, selber im Wort Gottes zu bleiben, selber dich zu ernähren und dann auch Gott jeweils die Antwort zu geben und deine Anliegen mitzuteilen. Das nimmt dir niemand ab, niemand. Das musst du selber tun. Was für eine Ermutigung. Wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuern. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Die Zukunft ist wichtiger als die Gegenwart. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Denn unser Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das ist jetzt also schon eine sehr erstaunliche Aussage. Bei all dem, was der Paulus erlebt hat, oder? Hand aufs Herz, empfinden wir das auch so, dass all unsere Schwierigkeiten leicht zu ertragen sind? Der Text sagt, seht ihr, ich glaube, keinem anderen Menschen als dem Paulus würden wir das abnehmen. Keinem anderen Menschen. Wir haben gehört, was er alles durchgelitten hat und wie er standhaft geblieben ist. Vielleicht mit lädiertem Körper, ja, gebrochenem Arm, vielleicht auch krumm und nicht mehr gut zusammengewachsen. Keinen super Chirurg gehabt, der alles wieder schön gerichtet hat und so weiter. Ich glaube, keinem anderen würden wir dieses Wort abnehmen. Und vor allem auch nicht einem Unerfahrenen oder jemand, wo jung im Glauben ist, dem würden wir sagen, ja, du kannst gut reden. Warte mal, bis du mal auch so alt bist wie ich, oder? Das ist doch die natürliche Reaktion. Wenn du nur wüsstest, wie ich hart runterkomme zur Zeit. Wie gesagt, in der Menge und in der Schwere hat wohl kaum je ein Mensch, abgesehen von Jesus, so zu leiden gehabt wie Paulus. Und dennoch hatte dieser Mann, Paulus, eine felsenfeste Zuversicht, dass dies nichts ist im Vergleich mit der Herrlichkeit droben. Es lohnt sich dran zu bleiben. Es gilt, je größer die Bedrängnis, desto größer die Herrlichkeit. Was für ein Mann des Glaubens. Und so ein Mann des Glaubens, so eine Frau des Glaubens sollst du auch sein. Liebe Freunde, Gott bleibt niemandem etwas schuldig. Der Hebräerbrief sagt ja, dass eben Gott nicht vergisst, was ihr getan habt für ihn. Wer um Christi willen leidet, der wird auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Denn alles, was wir hierdurch leiden, wird droben herrlichste, überwältigendste Früchte tragen. Es ist interessant, dass Leiden und Herrlichkeit beim Herrn Jesus immer zusammengehörten. Wann immer er in den Evangelien von seinem Tod sprach, erwähnte er auch immer gleichzeitig die Auferstehung. Die große Freude für das neue Leben. All deine Beschwerden werden hier nicht bagatellisiert. So quasi, ja jetzt tun wir mal nicht so, oder? Nein. Was haben wir gesagt? Jesus ist ein hoher Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Gott weiß darum. Wir haben diesen hohen Priester, der dich kennt und der durchträgt. Also nicht Bagatellisierung, sondern es wird ins rechte Licht gerückt. Anfechtungen und Bedrängnisse können schwer zu ertragen sein. Ja? Jeder von uns hat das erlebt, auch ich. Aber verglichen mit der überaus reichen Herrlichkeit, die auf dich und mich wartet, hat sie eine gewisse Leichtigkeit. Das ist es. Wenn du nur das siehst, ja, das ist schwer. Aber mit Blick auf die zukünftige Herrlichkeit bei dem Herrn Jesus Christus, wo kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird, keine Krankheit, keine Not, kein Tod, ist es nichts und hat Leichtigkeit. Und das größte Beispiel ist ja Jesus selber, wie er hier auf Erden gewandelt ist, in der Abhängigkeit von Gott. Er hat Gott mit Tränen und lauten Geschrei, hat er ihm all seine Nöte anbefohlen, die ihm als Mensch begegnet sind, im Umgang mit den Pharisäern und. Und Gott hat ihn erhört. Und Gott hat ihn über die Maßen erhöht, über alles. Das ist Philipper 2. Unser Bibeltext sagte, unser Bedrängnis wirkt eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Dieses Wort verschaffen, das wurde damals in der Landwirtschaft verwendet. Und es hatte so die Grundbedeutung von einem Boden aufpflügen und das Feld bestellen. Das macht Gott mit unseren schweren Zeiten, mit unserem Leid. Da wird der Herzensboden aufgepflügt und das Feld bestellt, einmal Ewigkeitsfrucht hervorzubringen. Jemand hat einmal gesagt, der Boden unseres Lebens, der steinige Herzensboden wird aufgepflügt, damit gesät werden kann und Frucht gedeihen kann. Nur der aufgepflügte Acker kann Frucht tragen. Da bekommt doch Leiden ganz eine andere Bedeutung. Und was für eine Frucht das sein wird. Guck mal im Text. Es heißt hier Herrlichkeit. Nein, es sagt gewichtige Herrlichkeit. Nein, es geht noch weiter. Eine ewige, gewichtige Herrlichkeit. Paulus geht noch weiter und sagt eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das nenne ich mal herrliches Übergewicht. Ja. Und schließlich legt Paulus noch ein drittes Argument drauf, warum keiner sich entmutigen lassen soll. Unsichtbares ist wichtiger als Sichtbares. 2. Korinther 4, Vers 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wieder auf den ersten Blick so ein wenig ein widersprüchlicher Vergleich. Denn wie kann man das Unsichtbare sehen? Das ist doch ein Widerspruch, oder? Seht ihr, unsere inneren Augen, die übertreffen tatsächlich die äußeren Augen an Sehkraft. Unser Glaubensauge ist wie ein Teleskop. Ja, wie soll das gehen? Ich wiederhole mich gerne beim Bibellesen. Hier siehst du in dich hinein. Mit den normalen Augen sehe ich hier nichts von meiner Beschaffenheit vom Herz. Aber durch das Wort Gottes sagt mir, überaus trügerisch ist das Herz, wer kann es ergründen? Oh, sieht glaube ich nicht so gut aus hier drin. Da brauche ich doch eine Heilung, eine Remedur, eine Arznei und die gibt er dann. Durch das Blut, durch das kostbare Blut des Lammes. Hier sehen wir Dinge um uns herum. Wir sehen sogar Dinge in der Politik. Wir wissen schon, wie der Nahostkonflikt ausgeht. Das ist ja ganz krass. Ja, das ist so. Liebe Freunde, deshalb haben wir das Buch der Offenbarung. Das ist, ohne die Offenbarung wüssten wir nicht, wie die Geschichte endet. Aber mit dem Buch der Offenbarung wissen wir, es gibt ein Happy End. Gott ist Sieger. Jesus wird diese Welt erobern, hat sie schon erobert am Kreuz geistlich, aber er wird kommen als König aller Könige, als Herr aller Herren. Das wissen wir, liebe Freunde. Nicht durch diese Augen, sondern durch die geistlichen Augen des Wortes Gottes. Und hier sollten wir dann eben auch mit Glauben reagieren und daran festhalten, dass es genau so kommen wird, wie es geschrieben steht. Ja, und einst werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und Ein Stück weit haben wir da schon eine Vorschau von der Königin von Saba, als sie bei Salomo war. Was hat sie ihm gesagt? 2. Chronik 9, Vers 6. Nicht die Hälfte, hat man mir gesagt. Liebe Freunde, nicht ein Bruchteil von dem, was du dir in deinen kühnsten Träumen Ausschau halten, vorstellen kannst, wartet droben auf dich. Wartet droben. Einst wirst du sehen. Sichtbare Umstände, ja, können schwierig sein, können sehr bedrücken. Deshalb benötigen wir einen anderen Blick. Weg vom Sichtbaren, hin auf das Unsichtbare. Paulus, wie gesagt, er verwirft hier nicht jegliches Interesse an der sichtbaren Welt, sondern er betont seinen bewussten und ganz entscheidenden, zuversichtlichen Ausblick auf die zukünftigen Dinge. Und das untermauert er hier mit einem kleinen Detail. Er verwendet nämlich hier nicht das übliche Wort für sehen im griechischen Eidon, sondern das Wort Skopeo. Und hierin klingt ein Hinweis auf den Skopus. Weiß jemand, was der Skopus war zu der Zeit? Der Skopus war jene Säule in der antiken Rennbahn, die als Ziel umrundet werden musste und die darum die ganze Aufmerksamkeit dieser Wagenfahrer hatte. Nur dieser Skopus, um diese Kurve, wie komme ich sie? Kommt hier einer, kommt hinten einer. Naja, wie schaffe ich das am besten da vorne? Der Skopus, der muss umrundet werden. Und der Blick des Läufers oder Rennfahrers war fokussiert auf diesen Skopus. Und seht ihr, genau darum geht es. Der Blick aufs Ziel. Ein zuversichtlicher Blick, ein gläubiger Blick, ein Blick, der uns im Moment die beste Remedur für alles Heil ist, das uns für alles Unheil ist, das uns hin und her bewegt. Der Blick auf den Herrn Jesus, der Blick auf die kommende Herrlichkeit, der Blick auf kommende Güter. Ja, und damit komme ich zum Schluss. Darum geht es, um den Zielblick. Was hast du für einen Zielblick? Was hast du für einen Zielblick? Wohin richtest du deinen Blick? Wo siehst du vielleicht das Ziel deines Lebens? Davon hängt ab, ob du dich von körperlichen Nöten, von gegenwärtigen Bedrängnissen, vielleicht sogar von sichtbaren Bedrohungen entmutigen lässt. Oder eben ermutigt und zuversichtlich und voller Hoffnung dem Herrn entgegengehst, wo ein überaus reichlicher Lohn auf dich wartet. Und darin möchte der Herr uns alle viel Gnade geben. Wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Teuer Gott und Vater, ich danke dir für die Ermutigung aus deinem Wort, die ich auch für mich persönlich nehmen will. Hilf uns allen, wegzusehen von dem Sichtbaren, Bedrohlichen, Enttäuschenden, Entmutigenden, hin zu dir, Herr Jesus. Bei dir haben wir es so gut, bei dir, der du alles weißt, kommt unsere Seele zur Ruhe und vor allem bei dir haben wir ein herrliches, unverweltliches Erbe, das uns aufbewahrt ist. Für jeden, der dein Eigentum ist, für jeden, der dich kennt, dich liebt, hilf uns treu zu sein. Vergib, wo wir uns haben entmutigen lassen. Danke, dass auch hier dein Blut den tiefsten Schaden gut macht und uns wieder neu ausrichten lässt auf dich und deine Wiederkunft. Ich danke dir dafür. Amen. Wir singen noch ein Lied miteinander. Das Lied 306, Beleb dein Werk, o Herr.
Der Fischbuch.
Also, belebt dein Werk. Es ist eine schöne Führung, wenn das Lied auch ausgesucht hat. Sagt Sarah, Roland, vielen Dank auch für euren Dienst. Ja, und das erwünschen wir uns doch auch, oder? So eine richtige Erfrischung und Belebung, aufgrund des Wortes Gottes wegzublicken, hinzublicken. Weg von uns, hin auf Jesus. Singen wir das mit frohem Herzen und die letzte Strophe stehen wir dann auf und beten nach um den Segen des Herrn. Dein Werk, o Herr, schenk deinen Leuten an, weck durch dein Wort die Toten auf, denn deinen Herz mach wahr. Treuer Gott und Vater, so möchten wir uns dir und deiner wunderbaren, fürsorgerlichen, umhüllenden und ja, bewahrenden Gnade anbefehlen. Ja, und wir beten, dass die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen sei. Und einmal mehr beten und flehen wir, Maranatha, Herr, komme bald. Amen. Amen.